Hallo Welt! Das Thema der Woche: Fit dank Zombies mit Adrian Hon. Als eines der beliebtesten Exergames war Zombies Run seiner Zeit beachtlich voraus. Wir selbst haben auch mehrfach über den Titel gesprochen. Und diesmal wollen wir die Gelegenheit nutzen, um sowohl über die Ästhetik des Zombies als auch über Fitnessspiele zu diskutieren. Als Gast haben wir den CEO von Six to Start, Adrian Hon, eingeladen, um über Zombies Run zu sprechen. Außerdem geht es um Coin Master, um den Sinkflug von Blizzard und Deutsch als Fremdsprache. Das und vieles mehr hört ihr im Pixeldiskurs Podcast Episode 160. Mit
Natascha Baldorf,
Tobi Klöß
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag und somit der Pixel-Diskurs-Podcast für euch da, pünktlich zum Start des neuen Semesters. Ich hatte jetzt die Vorstellung der Lehrenden und so, wo man die ganzen Erstis mal vor sich hatte, und ich möchte einfach mal Hallo sagen an alle Erstsemester-Studis da draußen, weil es gibt ja vielleicht doch auch einige, die jetzt sich überlegen, ach, ich bin ja jetzt an der Uni und mich interessieren ja vielleicht auch irgendwie Game Studies. Und dann kann man natürlich eine Veranstaltung bei mir auch belegen, klar, das ist natürlich auch möglich. Und
man kann aber auch, insofern man in Marburg studiert.
Insofern man in Marburg studiert und insofern man, wobei ich habe jetzt dieses Semester 3 Lehrveranstaltungen, also geht es auch in höheren Semestern. Es ist aber eine davon ist ein Systemtheorie-Seminar und zwei sind Games-Veranstaltungen. Ein Workshop zum Games-Journalismus und eine für Erstsemester tatsächlich zugeschnittene Einführung in die Game-Analyse biete ich dieses Semester an.
Oh, wie schön.
Da du gerade die Erstsemester auch schon so nett begrüßt hast, hast du dann auch erwähnt, dass du den Pixel-Diskurs machst? Hast du das quasi kurz als Werbung genutzt?
Bei der Vorstellung der Lehrenden meinst du jetzt? Irgendwie ja. in so einem Hörsaal, wo dann die ganzen Erstis sitzen? Nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht, weil ich dachte, ich konzentriere mich. Also das sind ja alle
da
Erstis.
Da geht es um die Lehrveranstaltung.
Okay. Da geht es um die Lehrveranstaltung. Da geht es darum, dass irgendwie der gesamte Jahrgang auch einfach mal die Lehren des Instituts kennenlernt. Und da wäre das unangemessen gewesen. Ich habe tatsächlich, glaube ich, einmal Pixel-Diskurs erwähnt in einer Einführungsveranstaltung für den Masterstudiengang, weil ich glaube tatsächlich auch, dass so unser Projekt ist halt im Prinzip natürlich für studentische Partizipation interessant, aber am ehesten wahrscheinlich für Leute, die irgendwie im Master sind, weil im Bachelor man ja erstmal auch die Grundlagen des akademischen Arbeitens lernen muss. Ja,
wobei ich es jetzt weniger von der Partizipation, sondern von der Rezeption gedacht hätte.
Das wäre ja Werbung. Das wäre Werbung in dem Sinne, das geht natürlich nicht, sondern es geht natürlich klar um irgendwie Projekte, die irgendwie auch mit der Uni verknüpft sind.
Also ich mache an meinem Arbeitsplatz unverhohlen Werbung für den Pixel-Diskurs, habe meine Pixel-Diskurs-Visitenkarten im IT-Umschülerbereich verteilt und
Frau Baldorf, was machen Sie denn da im Flur? Das ist nur ein Pixel-Diskurs-Banner, das hänge ich hier nur auf.
Aber du würdest ja zum Beispiel auch, du unterrichtest ja Deutsch als Fremdsprache und du würdest ja auch gegenüber deinen Schülern halt nicht Werbung machen, sondern gegenüber Kollegen das irgendwie zu erwähnen, ist ja nochmal eine andere Sache. Ne?
Aber auch aus dem einfachen Grund, dass meine Schüler den Podcast nicht verstehen würden.
Das ist richtig.
Weil ich ja sehr niedrigschwelliges Deutsch unterrichte, so auf A1-Niveau. Und ich glaube, die interessiert das herzlich wenig, ob wir hier einen Podcast machen oder nicht.
Hallo, liebe Leute da draußen, die ihr gerade Deutsch als Fremdsprache lernt. Das ist der perfekte Einstiegspodcast für Fremdsprachler.
Ja.
Es gibt sehr schöne Duolingo-Podcasts übrigens, muss ich sagen.
Es gibt wirklich sehr gute deutschsprachige Podcasts zum Deutschlernen. Es gibt irgendwie Coffee Break German, habe ich jetzt neulich kennengelernt. Die machen das wirklich toll. Das ist irgendwie eine Person, die, glaube ich, deutsche Muttersprachlerin ist und ihr Partner ist, glaube ich, ihre. Und die führen dann gemeinsam so kleine Szenen auf und sprechen dann nochmal alles Stück für Stück durch, was eigentlich passiert und klären Begriffe.
Sind wir gerade im Werbesegment?
Wenn du einen Podcast bewerben.
Nein, kein Podcast. Nicht,
aber Empfehlungen.
Aber als ich meine Zusatzqualifikation zur Lehrkraft in Integrationskursen gemacht habe, habe ich einen sehr netten Kollegen kennengelernt, der, glaube ich, auch YouTube macht. Und der hat mir jetzt vor ein paar Tagen mitgeteilt, er hätte einen Telegram-Kanal eröffnet. Ich weiß zwar nicht, was das ist, weil ich kein Telegram nutze, aber der hat wohl einen Telegram-Kanal für fortgeschrittene Deutschlerner, bei dem man eben Deutsch lernen kann. Heißt, glaube ich, Deutsch mit Schmidt oder so. Und das ist bestimmt ganz toll, weil ich kenne eben den Herrn Schmidt und ich weiß, dass der ein sehr qualifizierter Lehrer ist. Also wenn irgendjemand hier Deutsch als Fremdsprache lernt und da mal reingucken möchte, freut er sich bestimmt.
Ein Telegram-Kanal ist sowas Ähnliches wie eine WhatsApp-Gruppe.
Ah, okay. okay.
Genau, Telegram ist ja eigentlich, ich habe Telegram nur aus einem Grund, nämlich zur Kommunikation mit meiner Band, weil in meiner Band hat niemand sonst irgendwie, wir konnten uns auf keinen Messenger einigen und Telegram war sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner.
Wobei du bei Telegram auch Kanäle quasi abonnieren kannst, im Sinne von, dass da nicht als Gruppe diskutiert wird, sondern dass du dann einfach Infos bekommst, zum Beispiel übers Wetter in Marburg gibt es dann auch so Bot-Telegram-Kanäle. Aber noch kurz zu den Duolingo-Podcasts, ich finde, die sind auch immer sehr gut produziert, was so die Inhalte angeht, weil das Schrecklichste, was ich immer beim Sprachenlernen finde, ist, wenn man dann sowas bekommt, wo man sich denkt, boah, das will ich gar nicht hören, sondern die hatten richtig interessante Recherchen, zum Beispiel auch zu einer geflüchteten Person, einem Fluchthelfer in Frankreich zum Beispiel. Ziemlich toll.
Das ist auch das Spannende tatsächlich an Integrationskursen, finde ich, weil im Gegensatz zu den regulären Deutsch als Fremdsprachekursen wird in Integrationskursen ja doch nochmal mehr auch an Inhalt vermittelt über irgendwie das deutsche politische System und so weiter. Und ich glaube, das ist tatsächlich, zumindest meine Erfahrung, ich kenne eine Person sehr gut, die auch gerade Deutsch lernt, dann spannender, weil man einfach irgendwie Inhalt hat, der tatsächlich auch interessant ist. Wenn man sich für das deutsche politische System interessiert.
Na gut, aber das tun wir zum Beispiel auch. Also obwohl wir in A1-Kurs sind, wenn jetzt, wo der Deutsche Tag der Deutschen Einheit zum Beispiel war, dann habe ich ihnen natürlich erklärt, wir haben da keine Schule und dann wollen die auch immer wissen, warum. Und dann habe ich auch mal so, ich meine natürlich auf sehr niedrigem Niveau, aber dann doch auch deutsche Geschichte irgendwo auch behandelt und das mal runtergebrochen. Warum feiern wir das? Was ist da passiert? Was die meisten auch schon wissen, aber die interessiert das dann trotzdem, auch dann dazu entsprechendes Vokabular zum Beispiel zu lernen, was ist eine Mauer, solche Dinge.
Ja, klar.
Und
ja,
das ist ganz toll. Ich zeige dann immer schöne YouTube-Videos vom Mauerfall, dann freuen sich immer alle und das ist schön.
Das ist toll, das ist anwendungsbezogenes Lernen irgendwie, das finde ich ein super Konzept, weil man dann tatsächlich ein genuines Interesse daran hat und dadurch auch die Sprache besser verinnerlicht. Aber wir wollten eigentlich ja über Spiele sprechen. Wir
wollten über Spiele sprechen.
Über unsere Spiele, über die Spiele, die wir in der vergangenen Woche gespielt haben, ne? Natascha, möchtest du beginnen mit deinen spielerischen Impressionen aus der vergangenen Woche?
Also gibt bei mir gar nicht so viel zu sagen. Ich habe mich wieder mal ein bisschen mehr mit League of Legends beschäftigt. Unser liebster Tummelplatz für Teenager.
Da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen.
Deswegen sage ich dazu jetzt auch nicht großartig was. Und ich habe auch wieder Pixeldiskurs, brandaktueller Content, bin in Witcher 3 eingestiegen, weil das ja so ein Spiel war, was schon ewig auf meiner Spieleliste stand, weil ich damals irgendwie nicht dazu kam. Und ich habe mir das jetzt ja vor ein paar Wochen mal in einem Steam-Sale gegönnt und hatte dann mal so ein bisschen Zeit und habe gedacht, ich fange das einfach mal an. Habe aber noch nicht so viel gesehen, außer Yennefers wunderschönen, unbekleideten Hintern. Deswegen werde ich dann die nächsten Wochen mal berichten.
Yennefer ist der Typ.
Nein. Yennefer ist diese schwarzhaarige, wunderschöne Dame.
Ja. Genau, Yennefer ist die Romantic Interest, Love Interest.
Aber hat er nicht mehrere Love Interests, so von dem, was ich mitbekommen habe?
Es kommt ganz darauf an, wie man die Entscheidung so lagert. Aber ja, der Protagonist ist Geralt.
Ach, stimmt,
Geralt von Riva.
Genau, also ich habe es halt prinzipiell deshalb angefangen, weil ich weiß, dass es damals eine Debatte darum gab, also eine ziemlich starke bezüglich auf diese ganzen Sexgeschichten. Und deswegen habe ich gedacht, ich spiele das jetzt einfach auch mal selbst, weil schadet ja nicht. Aber sonst habe ich nichts.
Stefan. Das Witcher Sex Diary. Es gibt auch mittlerweile tatsächlich, du spielst es ja auf dem PC.
Ja.
Ist mittlerweile auch The Witcher 3 auf die Switch gekommen, was mich zunächst mal völlig überrascht hat, dass so ein Spiel Skyrim ist auch auf der Switch, aber dass The Witcher 3 tatsächlich auf die Switch portiert wurde. Allerdings ist es wohl tatsächlich so, dass da empfohlen wird, vielleicht für Leute da draußen, die sich jetzt denken, Witcher 3 könnte ich mir auch auf der Switch zulegen. Es wird empfohlen, das im Handheld-Modus zu spielen. Weil wenn man es auf dem großen Screen sieht, sind die Pop-Ins und die grafischen Downgrades wohl ausgesprochen offensichtlich. Deshalb aus technischen Gründen muss man es dann schon eher auf einem kleineren Screen spielen. Also,
was hat dich daran jetzt irritiert, dass quasi also solch ein PC-Spiel auf der Switch dann stattfindet, also die technischen Dinge, oder das, was wir gerade hatten, die sexuelle Perspektive quasi auf einer eher Familienkonsole?
Nee, das Erste. Tatsächlich die Tatsache, dass es einfach eine riesige offene Welt ist mit auch kann man schon sagen, The Witcher 3 sieht ja durchaus auch immer noch sehr schön aus. Es ist halt auch ein technisch anspruchsvolles Spiel. Ne? Und sowas auf die Switch zu bringen, gut zu portieren, ist einfach verdammt schwer. Ja. Das sind Probleme, die jetzt die Spiele, die ich gegenwärtig spiele, nicht hatten. Zum einen ist es Super Mario Odyssey, darüber spreche ich aber auch bei anderer Gelegenheit. Und Deltarune, auch mit Deltarune bin ich fast durch. Ich kann jetzt schon sagen, dass es absolut famos ist. Das ist der Nachfolgetitel zu Undertale von Toby Fox, einem dieser Personen in der Computerspielebranche, die ich ausgesprochen faszinierend finde, also mit dem ganz eigenen Charme, ganz eigenen Humor, aber auch über Deltarune spreche ich dann, wenn ich es durch habe. Das ist auch nicht besonders lang, ich bin quasi kurz vor Schluss, also dann irgendwie nächste Woche wahrscheinlich gibt es eine Deltarune-Rezension.
Hast du noch was gespielt, worüber du heute sprechen möchtest?
Nee, eigentlich nicht, ich bin eher interessiert an deinen Eindrücken, weil ich weiß ja schon, dass du hast ja schon erzählt, du hast ja dich ein bisschen mit Coinmaster im Kontext dieser Jan-Böhmermann-Geschichte, über die wir jetzt gleich noch genauer sprechen, ja, beschäftigt. Was, Coinmaster? Das Apple Arcade, bestes Mobile Game Award.
Oh Gott. Wir sind hier im Halloween-Monat und ich muss über meine traumatisierenden Erfahrungen mit Coinmaster sprechen. Ich meine, ich habe ja zum Beispiel auch Man of Medan mittlerweile durch und das hat mich nicht so schockiert und schlaflose Nächte bereitet. Ebenso Little Nightmares, wunderschönes Spiel, spreche ich an einer anderen Stelle. Sondern ich muss jetzt tatsächlich über Coinmaster sprechen. Okay. Wer es nicht kennt, Coinmaster ist im Endeffekt ein Spiel, was ich aus dem App Store runterlade, also ein Mobile Game, was im Endeffekt so ein bisschen die Optik von so einem, ach Gott, wie heißen diese ganzen Titel?
Slot Machine? Oder so Farmville und sowas?
Genau, das meine ich eigentlich, so Farmville.
Candy Crush.
Candy Crush, beziehungsweise ich glaube Guild Wars oder sowas, wo man. Ich kenne mich da nicht so gut.
Guild Wars?
Nein, Guild Wars. Nicht Guild Wars, das andere.
Ist egal.
Genau, es hat halt so einen typischen, Free-to-Play-Charme. So Comic-Grafiken, vor allem für Kinder oder halt für irgendwie Leute, die jetzt nicht so viele Videospiele spielen, dass die hier sagen, komm, nehme ich. Und das Interessante ist, du hast im Endeffekt ein Dorf, so eine Art Wikinger-Dorf, was du aufbaust. Und dann denkst du halt so, ja, dann baue ich hier so ein Haus und halt so eine schöne Statue. Und dann verlierst du aber dadurch quasi Geld. Du bist so eine Art Häuptling oder sowas in der Art. Und dann geht es hoch aus dieser Ansicht, aus so einer isometrischen Ansicht, hoch in eine Wolke, wo eine Slotmaschine ist, wo du dann im Endeffekt nichts anderes tust, als die neue Münzen, die du ja brauchst, um dein Dorf aufzubauen, zu erspielen und drückst auf einen großen roten Button, auf dem steht Spin und dann läuft da im Endeffekt so eine Slotmaschine durch mit irgendwie einem Schwein, einem Hammer und so weiter, wo man sagen muss, es gibt durchaus dann Spielanteile im Sinne von, wenn zum Beispiel der Hammer kommt, dann kann ich andere gegnerische Dörfer angreifen. Da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, haha, ich hau dem Stefan jetzt eins auf den Latz und mach halt irgendwie was an seinem Dorf kaputt, was sich halt irgendwie schön aufgebaut hat. Aber im Endeffekt ist es hauptsächlich so, dass du an dieser Spin-Maschine drehst, es passiert nichts, du kannst also nicht mit dem Spiel interagieren und irgendwann relativ schnell kommt dann der Hinweis, you're out of spins. Du kannst halt nicht mehr weiterdrehen. Und dann kommt halt so eine Anzeige von wegen, kauf dir doch neue Spins oder warte halt irgendwie, ich glaube 6 Stunden oder je nachdem wie lange, wo du dann halt dann 3 Euro ungefähr bezahlen kannst, um dann den neue Spins zu holen. Das habe ich dann natürlich nicht gemacht, sondern habe dann gewartet, bin dann später wieder rein und habe dann halt gesehen, okay, es gibt jetzt auch die Funktion des Autospins. Das heißt, Coinmaster macht im Endeffekt was ganz Perfides. Es nimmt dir so viel Spieleinteraktion weg. Also während man bei anderen Spielen in diesem Bereich sagen kann, also wir haben ja auch schon häufiger über Titel gesprochen, Stefan, wo du gesagt hast, naja, da muss ich halt dann irgendwie warten, bis ich dann weitermachen kann, im Sinne von mein Haus bauen. Hier ist es jetzt so, dass die Häuser unglaublich schnell gebaut werden und auch dieser Moment, dass ich drehe an dieser Slotmaschine, was ja auch noch nicht mehr viel Spiel ist, so schnell quasi abgefrühstückt wird, dass du im Endeffekt ständig, also alle 60 Sekunden irgendwann vollgeballert wirst mit diesen Anzeigen von hier kauf doch irgendwie neue Sachen. Und also das Extremste, was es halt dann irgendwie gibt, ist irgendwie auch quasi die Möglichkeit, dann Münzen zu kaufen, also die Slotmaschine auch direkt zu überspringen und zu sagen, ich zahle jetzt irgendwie 100 Euro, also allein, dass sie das anbieten für so und so viele Münzen.
Ja, und das ist ja im Grunde auch genau der Titel und genau die Aspekte, die auch Jan Böhmermann in der letzten Neo-Magazin Royal Folge kritisiert hat.
Exakt. Und das habe ich jetzt ausgespart, genau, weil wir da in der Presseschau noch gleich drauf eingehen. Also im Endeffekt, das, was Jan Böhmermann sagt, ist im Endeffekt genau mein Eindruck gewesen, dass das Spiel im Endeffekt überhaupt nicht ein Interesse daran hat, dass ich es spiele, sondern mir möglichst schnell irgendwas vor die Nase zu setzen, was mich Geld kostet. Also
ja, in einer Form auch, über die wir häufiger schon gesprochen haben, denn wir hatten ja mal diesen Vortrag thematisiert. Ich meine, das war in Folge 147, die Regulierung von Lootboxes. Da haben wir gesprochen über die Mechanismen aus der behavioristischen Psychologie, aus dem Behaviorismus, die sozusagen angewendet werden, um gewisse Transaktionen verführerisch zu machen. Beispielsweise eben gewisse Anker zu setzen, preisliche Anker zu setzen, zu sagen, diese 1000 Spins hier, die sind irgendwie 3 Euro wert und jetzt kriegst du sie aber im Discount irgendwie für 1,50 Euro. Dann hat man sozusagen einen Ankerpunkt gesetzt, kann sagen, hey, es ist ja ein super Rabatt, dann ist es ja doch ein gutes Angebot, dann kaufe ich das vielleicht doch. Und das zugeschnitten auf Kinder.
Das perfide an der ganzen Geschichte ist halt, dass du normalerweise hast du ein Spiel, was diese Mechanik noch mit im Spiel quasi drin hat. Also was das Spiel ist zwar auch eine Hinführung zu dem Kauf, hier ist jetzt aber eigentlich der Kauf im Vordergrund und das Spiel das Beiwerk. Und das finde ich halt, also ich bin ja eh ein Gegner von solchen Microtransaction-Free-to-Play-Titeln, wenn sie nicht gut gemacht sind. Und ich eigentlich dann das Gefühl habe, ich unterstütze das Spiel. Hier ist es aber nicht so, dass ich das Spiel unterstütze, sondern im Endeffekt, also Coin Master finde ich auch, also da muss doch irgendjemand zu Hause gesessen haben, so, wie nennen wir dieses Spiel, womit wir Leuten irgendwie möglichst schnell ihr Geld abziehen können? Coin Master.
Es ist schon zynisch, ja.
Lustigerweise habe ich neulich im Zug, saß neben mir im Vierer eine Gruppe wirklich, wirklich junger Männer. Ich würde mal behaupten, so um die 12, 13.
Junger Männer? Kinder.
Jungs, weiß nicht, sind ja schon Teenager.
Burschen. Ansehen Schmiss.
Buben. Ja, jedenfalls haben die. Jungs. Die haben sehr wild darüber diskutiert, dass anscheinend einer in dieser Gruppe auf solchen Mobile Games echtes Geld verzockt. Und dann die anderen quasi davon überzeugen wollte, das auch zu machen. Und die anderen drei haben ihn dann halt so ein bisschen gemobbt, weil er das macht und dass man sowas ja nicht tut. Und das fand ich super interessant, diese Unterhaltung da mir anzuhören. Gerade so vor dem Hintergrund, dass wir ja auch oft drüber reden, bis mir dann auffiel, dass es vielleicht ein bisschen gruselig ist, wenn ich als 30-jährige Frau da sitze und einen Haufen Kinder belausche. Aber
das ist eine Feldstudie, das gehört dazu.
Aber es war schon war schon so interessant, dass er sich so überlegen fühlte den anderen gegenüber, die das auch gespielt haben, weil er da eben echtes Geld reingesteckt hat und die anderen dann aber so total defensiv waren und meinten, ja, nee, und sowas machen sie nicht und das ist ja doof und es ist ja kein Wunder, dass er so viel weiter ist, weil er sich alles kauft und das war eine richtig interessante Diskussion.
Das ist tatsächlich super.
Also kommt
super
bei
spannend.
Den jungen Leuten auch an. Also ich würde nicht behaupten, dass das für alle irgendwie eine Gefährdung darstellt.
Es stellt nicht für alle eine Gefährdung dar, es kommt wahrscheinlich auch immer auf die Peer Group an, in der man sich dann befindet, aber es ist ja auch ein Teil gewesen dieses Vortrags, über den wir damals gesprochen haben, eben es so zu modellieren, dass das Bezahlmodell als Standard quasi gilt, dass du sozusagen auch da, wir haben ja auch über Berichte gesprochen, wo also Kinder und Jugendliche auf dem Schulhof gemobbt werden oder wo als Default bezeichnet werden, weil sie dann irgendwie in Fortnite sich keine elaborierten Skins kaufen, sondern eben als Default diesen Default-Charakter quasi haben. Also es kann wahrscheinlich in beide Richtungen gehen. Wie ist denn das Gespräch ausgegangen? Ist es zu irgendeiner Konklusion gekommen oder hat sich das so verlaufen?
Nein, ich musste da leider aussteigen, weil die Jungs bis nach Frankfurt gefahren sind. Das war schade. Ich hatte dann schon tatsächlich überlegt, ob ich nicht auch nach Frankfurt will, statt nach Gießen. Aber ich fand einfach diese Dynamik so interessant, dass dann halt sich beide Parteien dann so, ja, die haben sich richtig, das ist dann teilweise schon richtig gemein geworden, dass halt irgendwie sich jeder so als überlegen gesehen hat dem anderen gegenüber, weil er eben etwas macht, was der andere nicht macht, war super spannend.
La Distinction, ne?
Ja.
Ja, Mobbing gegen Spielsucht.
Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, wie diese Geschichte um Coin Master sich weiterentwickelt hat im Verlaufe der letzten Woche und springen zu diesem Zwecke in die. Pixeldiskurs, Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet natürlich alle Links zu den folgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Und wir machen genau da weiter, wo wir gerade aufgehört haben, nämlich bei Coin Master Nummer 1.
Genau, Coinmaster Böhmermann fordert Verbot von Coinmaster. Behörde reagiert tatsächlich.
Wer hätte das erwartet? Ich nicht.
Das ist eine Behörde auf Anträge reagiert, wenn man sie anfängt.
Vor allem wobei, so schnell. Wobei, also.
So direkt war der Weg ja nicht.
Ja, exakt. Also Cortin schreibt hier auf meinmmo.de eben über diesen weiteren Verlauf um Coinmaster im Zuge der Böhmermann-Show beziehungsweise des Böhmermann-Sketches, würde ich es jetzt mal kurz so nennen. Nochmal kurz zur Rekapitulation. Böhmermann kritisiert im Endeffekt genau die gleichen Dinge wie ich auch, aber auch eben diesen Punkt von, dass es sich vor allem an Kinder richtet, dass es eben ein glücksspielartiges Design hat und auch quasi Funktionen eines Glücksspiels hat, aber auch zum Beispiel, dass man ja gar kein echtes Geld gewinnen kann, also auch Glücksspiel ja simuliert wird, also es vor allem darum geht, Geld zu verlieren und dass es zum Beispiel ja ursprünglich auch ohne Altersbeschränkung freigegeben wurde und damit ja auch quasi für Kinder zugänglich ist. Mittlerweile ist es auf 16 bzw. 17 plus angehoben. Aber er hat natürlich auch darauf hingewiesen, dass hinter diesem Spiel entsprechende Größen aus der Glücksspielszene kommen und auch problematisch, dass das Spiel beworben wird, das habe ich ja vorhin noch nicht gesagt, von zahlreichen Influencern, YouTubern, aber auch zum Beispiel insgesamt bekannten Personen wie zum Beispiel Dieter Bohlen, Pietro Lombardi.
Ja.
Lombardi?
Lombardi, ja. Ja.
Okay. Der Coinmaster-Song.
Genau, es gab dann nämlich auch einen Coinmaster-Song und Baby's Beauty Palace, die dann irgendwie Werbung dafür gemacht hat. Kann man sich aber alles wunderbar nochmal in der Originalversion von Jan Böhmermann anschauen, weil ich kann das natürlich nicht so gut wie Jan Böhmermann. Was er aber gemacht hat, ist dann darauf hinzuweisen, dass jetzt er nicht einen Antrag stellen kann bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, sondern das dürfen nur entsprechende Institutionen, Jugendeinrichtungen, Bildungseinrichtungen, also zum Beispiel ein Schulleiter könnte jetzt zum Beispiel solch einen Antrag stellen und wer hätte es gedacht, Jan Böhmermann mit seiner Reichweite hat Erfolg gehabt, es sind entsprechende Anträge reingegangen, die Bundesprüfstelle prüft nun jetzt, nachdem sie vorher eben gesagt hat, wir prüfen erstmal eigentlich Spiele mit Gewaltinhalt, Spiele mit pornografischem Inhalt und solche Spiele sind jetzt gerade eher noch nicht geprüft worden, aber jetzt sieht man quasi den Bedarf, weil es eben vorher diesen Antrag braucht. Also die Bundesprüfstelle wird quasi nicht selbstständig tätig, auch wenn sie das vielleicht wollen würde. Genau, da würde ich sagen, bleiben wir einfach so ein bisschen dran und schauen, was passiert.
Eine Frage, du hast dich ja damit intensiver beschäftigt.
Ja.
Gibt es da jetzt mittlerweile auch Reaktionen von den entsprechenden Werbegesichtern? Hat da jemand? Das würde mich mal interessieren. Also ich meine, wenn dann rauskommt, was ich da eigentlich bewerbe, dann würde ich jetzt davon ausgehen, dass man sich davon mal ganz schnell distanziert. Ist da irgendwas passiert?
Ich habe zumindest mal auf der Seite von Coinmaster geschaut, auf der Twitter-Seite, ob die sich dazu irgendwie äußern. Nö.
Hätte mich auch gewundert. Es ist also jetzt ist die Zeit, da das Prüfverfahren ja läuft, jetzt ist die Zeit, die Füße stillzuhalten. Sowohl für die Leute, die Werbung dafür gemacht haben, als auch für das Unternehmen selbst. Jetzt wird erstmal abgewartet, sozusagen, was dann daraus resultiert. Und das Ding ist ja auch, wenn das indiziert wird, dann wird es relativ schnell auch irgendwie aus dem Blick der Öffentlichkeit verschwinden. Und das zeigt aber wiederum, das finde ich jetzt, um nochmal wirklich, es muss kein Geheimnis daraus machen, dass ich irgendwie Neo Magazin Royale auch jede Woche schaue und das irgendwie ein ziemlich tolles Format finde, zumindest zu weiten Teilen. Ich finde tatsächlich, dass das abermals zeigt, dass Jan Böhmermann einer der wichtigsten Satiriker unserer Zeit ist und dass auch gerade das Neo-Magazin diese Funktion des Fernsehens als öffentlichem Medium, nämlich die Funktion des Agenda-Settings ernst nimmt. Von solchen Sachen wie Varu Fake, wenn man sich daran noch erinnert, mit dem Stinkefinger, über Menschenleben, Tanzen, Welt, über das Schmähgedicht, ja, bis hin zu eben jetzt dieser Sache mit Coinmaster, sieht man tatsächlich, dass es diese Stücke direkt darauf auch ausgerichtet sind, einen Einfluss, einen Unterschied zu machen in der Gesellschaft. Und das finde ich super.
Und das kann er halt vor allem, weil er ja finanziell unabhängig ist.
Öffentlich-rechtlich, das ist korrekt, ja, richtig. Nummer 2. Ich würde gerne erstmal kurz, ich mache jetzt so ein bisschen Aufarbeitung von zwei Geschichten, die wir in der letzten Woche gemacht haben. Bevor ich das aber tue, will ich kurz etwas sagen zu der Kritik, die wir auch bekommen haben. Ich möchte mich zunächst mal bedanken dafür. Wir hatten zur letzten Folge, gab es relativ viel Kritik für unsere Presseschau. Uns wurde gesagt, dass sie zu unstrukturiert sei, dass sie mitunter auch nicht hinreichend recherchiert sei und in der Präsentation zu durcheinander. Ich möchte mich dafür ganz herzlich bedanken für diese Kritik. Wir haben intern darüber diskutiert. Wir wollen auch gemeinsam dafür sorgen, dass die Presseschau ein zuverlässig hochwertiger Bestandteil dieses Podcasts ist. Die meisten Änderungen, die wir vornehmen an der Presseschau und auch an unserer Sendung, die wird man jetzt nicht direkt im Cast, also wird man im Cast spüren, aber sie finden hauptsächlich auf der Hinterbühne statt, nämlich im Punkt der Selektion von Geschichten und auch in der Recherche von Geschichten. Deshalb kann ich nur sagen, gebt uns bitte weiter immer Feedback, auch gerne Kritik, vor allem auch hinsichtlich der Frage, ob das Hörerlebnis unseres Podcasts für euch ein angenehmes ist, weil das ist ja letztendlich das, worum es uns auch geht. Lasst uns also auch gerne, wenn ihr Vorschläge für Änderungen habt, diese Vorschläge da. Natürlich Facebook, Twitter, Instagram oder pixeldiskurs.de direkt als Kommentar. Gerne auch, wenn ihr es nicht öffentlich machen wollt, per E-Mail an simon@pixeldiskurs.de, weil mich natürlich auch immer einige Post erreicht. Jetzt kommen wir mal zu diesen Geschichten, die Themen, die ich noch mit begleiten wollte für diese Woche. Das ist einmal Nummer 2 hier. Exemplarisch habe ich jetzt einen Artikel mitgebracht. Nach Anschlag in Halle. Bundesinnenminister möchte die Gamer-Szene beobachten und erntet Kritik. Von Mike Seidel auf play3.de. Das ist jetzt nur ein Artikel. Es sind tatsächlich, glaube ich, 4 oder 5, die ich jetzt mitgebracht habe. Dazu komme ich gleich noch. Wir haben in der letzten Folge über den Terroranschlag in Halle gesprochen. Seitdem haben sie einige weitere Wendungen in der Debatte ergeben, die wir natürlich auch begleiten wollen. Mittlerweile ist es so, dass das Thema auch auf politischer Ebene, also im Zuge von politischen Diskursen, diskutiert wird. Vor allem voran polarisiert sind natürlich Horst Seehofer in der vergangenen Woche, der gegenüber der ARD Folgendes sagte.
Das Problem ist sehr hoch. Viele von den Tätern oder den potenziellen Tätern kommen aus der Gamer-Szene. Manche nehmen sich Simulationen geradezu zum Vorbild. Man muss genau hinschauen, ob es noch ein Computerspiel ist, eine Simulation oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag. Und deshalb müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen.
Das war die Aussage von Horst Seehofer gegenüber der ARD auf Twitter. Er hat dann relativ schnell zurückgerudert, denn es gab natürlich Kritik für dieses Statement. Auf Twitter postet er kurz darauf, Zitat, wir prüfen derzeit alle Facetten, wie Rechtsextremismus besser bekämpft werden kann. Wir sehen, dass Rechtsextremisten das Internet und auch Gaming-Plattformen missbrauchen, ob analog oder digital. Wir wollen Rechtsextremisten überall dort bekämpfen, wo sie aktiv sind. Zitat Ende. Also ich würde jetzt nicht weiter auf diese Aussage eingehen. Es ist klar, dass am Anfang in seinem ersten Statement deutlich auch irgendwie Anflüge von einer Killerspieldebatte durchschlagen, auch vor allem auch ein Interesse natürlich an der politischen Agenda von Überwachungsinstrumente auch zu stärken und neu einzuziehen. In seinem zweiten Statement hat er das deutlich zurückgefahren, weil er dort nämlich ja von einem Missbrauch von Gaming-Plattformen spricht, also nicht mehr sozusagen von einem Generalverdacht gegenüber der sogenannten Gamer-Szene. Auch darüber haben wir letzte Woche schon diskutiert, inwiefern man diesen Begriff so überhaupt verwenden kann. Und ich glaube, er hat in seinem zweiten Statement hier schon deutlich zurückgerudert.
Bist du damit schon mit der Analyse durch oder nicht mit der Analyse, mit dem Vorstellen?
Noch nicht ganz. Okay, es kommt noch ein bisschen was. Dann runde ich das noch kurz ab. Auch Dorothee Bär hat sich, die auch Teil der CDU ist, hat sich in ihrer Funktion als Digitalstaatsministerin sehr klar gegen Horst Seehofers Vorstoß positioniert. Gegenüber der Welt sagte sie jetzt in einem anderen Artikel, Zitat, ich halte es nicht nur für übertrieben, sondern für gefährlich, Gamer unter Generalverdacht zu stellen. Nur weil sich Extremisten in der Gaming-Szene herumtreiben, kann man nicht hergehen und die Szene als Ganze unter Verdacht stellen. Eine breite Überwachung der Gamer halte ich für nicht angebracht und unangemessen. Und wer eigentlich sind die Gamer? Fragezeichen. Zitat Ende. Es kommt noch eine dritte Position hinzu, die ich gerne unterstreichen möchte, und zwar vom Bundesverband Game und auch vom Deutschen Kulturrat. Diese dritte Position elaboriere ich jetzt nicht so sehr, aber man kann sagen, im Grunde ist es so, dass die dritte Position hier wäre, die Spielkultur hat nicht mehr und nicht weniger mit rechtsextremistischer Radikalisierung zu tun als alle anderen Bereiche von Kunst und Kultur in der Gesellschaft allgemein eben auch. Ja, das ist so eine Position, die wir auch in der letzten Folge diskutiert haben. Diese Frage kommt auch in einem weiteren Artikel von Rainer Siegel vor. Hat Gaming ein Nazi-Problem? Problem. Auch diesen Artikel findet ihr in den Shownotes. Der Artikel ist, finde ich, eigentlich so eine der spannendsten Lektüren im Kontext dieser Debatte. Denn Rainer Siegel formuliert hier kurze Antworten auf 7 verschiedene Fragen. Er weist darauf hin, dass die Gesellschaft insgesamt ein Problem mit Nazis hat. Ja, es handelt sich also nicht um ein Spezifikum der Gameskultur. Zugleich stellt er aber auch heraus, dass wir die expliziten Gaming-Referenzen bei solchen Anschlägen nicht ignorieren dürfen. Und die Communities innerhalb der Gameskultur, in denen dergleichen ideologische Positionen auch unwidersprochen verbreitet werden. Auch hier muss es in irgendeiner Form Widerspruch, auch hier muss es in irgendeiner Form Analysen und Widerstand geben. Also insgesamt zeigt sich hier eine beachtliche Polarisierung der Debatte. Und ich glaube tatsächlich, hier mein abschließender Kommentar dazu, ich glaube tatsächlich, dass wir an diesen Punkt kommen müssen, an dem wir sagen können, ja, es ist kein Spezifikum der Games-Kultur. Ich spreche hier bewusst von Games-Kultur, nicht Gamer-Szene, weil das klingt ja so nach so einer eingeschworenen Szene, die ja nun mal auch im Games-Bereich jetzt nicht so unbedingt vorhanden ist oder zumindest nur in Teilen, dann vielleicht in kleineren Szenen dann wiederum. Und dennoch muss es möglich sein, eben zu diskutieren, was man innerhalb der Spielkultur auch tun kann, um einer rechtsextremistischen Radikalisierung entgegenzuwirken. Bitte, Tobi, du wolltest gerade was sagen.
Ja, einmal, obwohl ich nicht der Sprachgewandteste von uns bin, ich würde bei rechtsextremer Radikalisierung, da kriege ich immer noch so ein bisschen Haare auf den Zähnen, auf der Gamer-Szene, unterscheiden zwischen Rechtsextremismus und Rechtsradikalisierung. Also du kannst dich radikalisieren, aber du kannst dich nicht rechtsextrem radikalisieren. Das funktioniert einfach nicht.
Inwiefern? Ich kenne dein Argument, weil ich dich kenne. Aber
genau, achso, gut, ich kann es auch nochmal wiederholen. Wir hatten es halt an einer anderen Folge schon mal ausführlicher. Es gibt halt die Idee des Rechtsextremismus im Sinne von, es gibt eine demokratische Mitte und rechte und linke Extreme und quasi noch demokratische und rechte Flügel. Man könnte dann zum Beispiel die AfD als rechtsextrem bezeichnen, aber auch zum Beispiel die Partei Die Linke wahrscheinlich als linksextrem und die quasi sich an den Rändern des demokratischen Möglichen befinden. Radikalisierung geht eher davon aus, dass man quasi von der Wurzel auf, also Radix, die Wurzel, Radikalisierung einer bestimmten Position entspricht und damit ja auch gegebenenfalls innerhalb des demokratischen Systems auch noch quasi stehen kann. Also du kannst durchaus zum Beispiel auch radikal demokratisch sein. Das heißt ja, im Endeffekt einfach nur, dass du von Grund auf ein demokratischer Mensch bist und Radikalisierung würde einfach bedeuten, dass du dich mehr verwurzelst in etwas. Also zum Beispiel im Islamismus verwurzelt bist und dann bist du ein Radikaler. Also da würde ich halt einfach, und das beides zusammenzulegen, als das eine ist quasi das Verb zu dem anderen, funktioniert einfach leider nicht.
Da hast du allerdings recht. Also vielen Dank für diesen auch sprachlichen Nachtrag und vielen Dank für deinen Hashtag, den du in der letzten Woche schon initiiert hast. Hashtag kein Pixel den Faschisten, der auch auf Twitter mittlerweile sich auch so ein bisschen reproduziert hat. Finde ich eine tolle Sache. Hashtag kein Pixel den Faschisten. Die zweite Geschichte, Nummer 3, die ich auch mitgebracht habe, um das nochmal ein bisschen mit nachzuarbeiten und zu begleiten. Blizzard gives 6-month ban to college team that held up Free Hong Kong sign, von Heather Alexandra auf Kotaku.com. Wir haben in der letzten Woche bereits über den Bann von Blitzchung gesprochen, der in den Asia Pacific Grandmasters von Hearthstone ein klares Statement für die Protestbewegung in Hongkong abgegeben hat und also gegen die Bestrebung der chinesischen Regierung, die rechtliche Unabhängigkeit von Hongkong zu untergraben. Er wurde dann initial für 12 Monate gebannt, ihm wurde das Preisgeld entzogen, mittlerweile ist man da zurückgerudert nach der öffentlichen Empörung, seine Strafe ist auf 6 Monate reduziert und das Preisgeld wurde ausgezahlt. Allerdings ist das noch lange nicht das Ende der Debatte. Es kam jetzt nochmal ein weiterer Fall hinzu. 3 US-amerikanische Studenten wurden ebenfalls für 6 Monate suspendiert. Sie haben an einem Hearthstone-Match teilgenommen, ein Uni-Turnier, wenn ich das richtig durchschaue, und haben dort am Ende ein Schild hochgehalten, auf dem dann zu lesen war: Free Hong Kong Boycott Blizz. Und ich habe mir diesen Stream auch nochmal angeschaut, es ist wunderschön awkward, so ein bisschen cringy, wie dann sehr schnell weggeschnitten wird von diesem Team, die werden dann sofort ausgeblendet, es ist dann noch das andere Team zu sehen und die Moderatoren, die beenden dann sozusagen noch die Sendung mit dem anderen Team zusammen, was übrigens auch gar nicht so ungefährlich ist, weil es wurden ja tatsächlich bei dieser Blitzchung-Sache da war das ja tatsächlich auch so, dass die Moderatoren auch ihren Job verloren haben. Ne? Also das ist schon, glaube ich, wenn du da als Moderator, als Host in so einem E-Sport-Turnier sitzt, dann macht jemand sowas und denkst dann so, scheiße, jetzt irgendwie Business Daddy ist jetzt richtig sauer. Also wenn ich mich jetzt irgendwie falsch äußere, dann habe ich hier, sitze ich ruckzuck auf der Straße. Diese drei Studis haben diesen Bann gerne in Kauf genommen. Das Teammitglied Casey Chambers hat auf Twitter dazu gesagt, Zitat, happy to announce the AU, American University Hearthstone Team, received a 6-month ban from competition. While delayed, I appreciate all players being treated equally and no one being above the rules. Zitat Ende. Blizzard insistiert unterdessen natürlich weiterhin, dass diese Unternehmensbeteiligung von Tencent, die glaube ich bei 5% liegt, nichts mit der Entscheidung zu tun habe. In einer Mail an das Team der American University heißt es, Zitat, every voice matters at Blizzard and we strongly encourage everyone in our community to share their viewpoints in the many places available to express themselves. However, the official broadcast needs to be about the game and competition and to be a place where all are welcome. Zitat Ende. Hier noch ein ofenfrischer Zusatz, bevor wir diesen Bereich wieder verlassen. Blizzard postpones event in Taiwan amid Hong Kong protests von Nicole Carpenter. Jetzt kürzlich, gestern reingeflattert auf polygon.com. Eigentlich sollte an diesem Wochenende nämlich ein Event zum 15. Geburtstag von World of Warcraft in Taiwan stattfinden. Blizzard hat die Veranstaltung abgesagt. Es wurde kein Grund angegeben. Ein Facebook-Post mit der Absage allerdings ist überflutet mit Kommentaren, die Solidarität mit den Protestanten in Hongkong zum Ausdruck bringen. Also Blizzard hat eine enorm harte Zeit gegenwärtig.
Genau, und in dieser harte Zeit schließen wir an mit der Nummer 3.
Nummer 4,
Entschuldigung. Riot's 7 New Games are a Declaration of War Against Blizzard von Steven Messner auf PCGamer.com veröffentlicht. Und zwar haben wir die Situation, dass League of Legends jetzt 10 Jahre alt geworden ist, haben Geburtstag gefeiert und es gab einen großen Geburtstagsstream von Riot Games. Und in diesem Geburtstagsstream hat Riot Games tatsächlich 7 neue Spiele angekündigt.
Das ist schon eine Hausnummer, ja.
Das ist ein ganz schönes Ding, weil es ist ja die ganze Zeit so gewesen, dass Riot Games nur League of Legends produziert hat für die letzten 10 Jahre. Und ich meine, die haben zwar 8 Millionen Spieler, denen geht's ganz gut, aber wenn man kein League spielt, dann kennt man eben Riot Games auch nur bedingt. So. Und unter diesen 7 neuen Spielen sind zum Beispiel Mobile Versions von League of Legends und Teamfight Tactics. Es soll ein Card Game geben, ein Fighting Game, ein Shooter und eine Management Simulation. Ganz viele verschiedene Dinge. Und der Artikel sagt jetzt nun, was auch nahe liegt, dass Riot versucht, einen Vorteil daraus zu ziehen, dass es Blizzard eben aktuell so schlecht geht. Hier wird dann auch nochmal schön aufgeführt, wie sich das mit Blizzard so entwickelt hat. Also dass das seit letztes Jahr, seit der BlizzCon 2018 wohl stetig bergab geht, weil das zuvor releaste WoW-Update schon sehr negativ rezipiert wurde. Und auf der BlizzCon damals, wir erinnern uns, alle große Erwartungen hatten, was da angekündigt wird. Und dann war es letzten Endes eine Mobile-Version von Diablo. Und damals wurde ja dann generell auch angekündigt, dass Blizzard stärker in diesen Mobile-Game-Markt gehen möchte, was die Community sehr negativ rezipiert hat. Dann gab es noch eine ziemlich plötzliche Streichung der Heroes of the Storm-Meisterschaftssaison damals. Da waren dann ganz plötzlich alle Caster und Spieler schlagartig arbeitslos. Und im Artikel wird auch nochmal der CEO Bobby Kotick zitiert, der wohl fast schon angegeben hat mit seinen Rekordresultaten von 2018, die Blizzard eingefahren hat. Und gleichzeitig haben sie aber 800 Leute entlassen.
Ein sympathischer Typ.
Ja.
Die hatten wir damals berichtet und auch dazu aufgefordert, fire Bobby Kotick.
Genau. Und 2019, jetzt dachte man eigentlich, es wird besser, weil ja WoW Classic gelauncht ist und sehr erfolgreich war. Aber jetzt mit der ganzen Hongkong-Geschichte ist Blizzard nun mal auch wieder in der Kritik. Und laut dem Artikel wirkt es so, als würden die Spieler das Vertrauen in Blizzard verlieren und ein bisschen, also dass Blizzard seine Playerbase ganz einfach verliert. Und in diese Situation kommt jetzt Riot Games rein und liefert direkte Konkurrenten zu den Blizzard-Titeln. Also es gibt dann einen Shooter, der mit Overwatch konkurriert, es gibt ein Card-Game, das mit Hearthstone konkurriert. Es soll ein Spiel geben, das mit Diablo konkurriert. Also wirklich die großen Blizzard-Zugpferde direkt angreift. Und ja, die haben da einige Verbesserungen vor, sage ich jetzt mal so. Also gerade wieder Bezug auf Coin Master. Das Kartenspiel, das soll schon nächstes Jahr erscheinen. Das soll Legends of Runeterra heißen. Runeterra ist das League of Legends-Universum. Und da wird es so sein, dass man gerade im Bereich der Microtransactions anders vorgehen möchte. Man möchte eben nicht, dass die Leute ja random Booster-Packs kaufen müssen, sondern dass man eben direkt auch Karten kaufen kann. Und man kann sie dann sowohl für echtes Geld kaufen, als auch für eine erspielbare Ingame-Währung. So ähnlich wie das eben bei League of Legends auch ist, da kann ich ja meine Champions auch entweder mit Geld kaufen oder mit einer Ingame-Währung, die ich mir durchs Spielen verdienen kann. Und das soll sich wohl durchziehen durch alle Titel, dieses Prinzip, was ich auch sehr gut finde. Begrüße ich. Es ist halt nur ein bisschen schwierig, was der Artikel nämlich auch sagt. Und wir erinnern uns, ich habe ja darüber berichtet, diese ganze Sexismusdebatte bei Riot Games. Riot Games hat genug eigene Probleme, wegen denen sie in der Kritik stehen, aber es wirkt ein bisschen so, als würden sie trotzdem unter dem Radar fliegen, was daran liegen kann, dass sie eben nur einen Titel haben und wer mit dem nicht vertraut ist, interessiert sich nicht für sie, im Gegensatz zu Blizzard. Aber ich möchte noch mal ein kleines Zitat aus dem Artikel einbringen, nämlich steht hier: While Blizzard is burning at the stake for protecting its business interests in China, Riot has been 100% owned by the largest Chinese tech corporation, Tencent, for years without sparking any kind of concerted outrage. In the immediate aftermath of Blizzard's Hong Kong controversy, Riot also warned pro players not to mention politics, but that didn't result in being called out on Twitter by US lawmakers. Sprich, Riot Games machen theoretisch wirklich ähnlich verwerfliche Dinge wie Blizzard, nur sie scheinen irgendwie es scheint nicht so viel Öffentlichkeitswirksamkeit zu haben. Das finde ich sehr interessant am Artikel, dass man eben diese Diskussion auch aufmacht, zu sagen, wenn ihr Blizzard dafür kritisiert, müsst ihr auch Riot Games dafür kritisieren. Und ich wusste das zum Beispiel persönlich auch gar nicht, dass es da auch schon Warnungen gegenüber E-Sportlern gab, dass sie da bitte sich nicht politisch äußern sollen, da ich auch im E-Sports nicht mehr so investiert bin. Ich fand den Artikel auf jeden Fall sehr interessant.
Das ist, finde ich, auch ein super spannendes Thema. Ich glaube, dass Riot sich hier extrem weit aus dem Fenster lehnt mit seinen Ankündigungen. Wahrscheinlich, das ist meine Voraussage, mehr als ihnen gut tun wird letztendlich. Denn, lass mich dafür noch die Gründe ausführen. Grund Nummer eins ist, Riot Games ist 100% Tencent. Ja? Also wenn man sozusagen, was ja also das chinesische Unternehmen aus Shenzhen ist, glaube ich, sogar das größte Videospielunternehmen unserer Zeit. Und wenn Blizzard kritisiert wird für den 5%igen Unternehmensanteil von Tencent, dann wird man früher oder später darauf kommen, dass Riot Games einfach komplett Tencent gehört. Und ich denke, das ist Grund Nummer zwei. Ich denke, Riot Games hat sich sehr gut oder war sehr gut damit beraten, mit diesem Platzhirschen League of Legends irgendwie da sich in diesem Feld umzutun. Denn es gab ja durchaus dann den Versuch mit Heroes of the Storm irgendwie von Blizzard da einen Konkurrenten zu League irgendwie zu etablieren, wenn ich mich recht entsinne. Das ist ja aber nicht wirklich gelungen, weil einfach League of Legends schon so eine große Playerbase hat und so bekannt ist, dass es verdammt schwierig ist. So als würde man eben einen Konkurrenten zu Fortnite irgendwie aufstellen. Und ich glaube, jetzt ist die Situation eben umgekehrt. Jetzt ist hier Riot Games in der Situation, dass sie jetzt den Vorstoß machen müssen. Hearthstone hat eine verdammt große Playerbase und das ist sehr bekannt. Es wird einfach schwer. CD Projekt Red haben es ja ausprobiert mit ihrem Gwent Kartenspiel. Es gab, glaube ich, noch einige andere Versuche, auch irgendwie da Kartenspiele noch zu etablieren. Aber keines hat es geschafft, gegen Hearthstone anzukommen. Und ich glaube, das wird mit Overwatch und mit Diablo ähnlich sein. Das ist verdammt schwierig.
Was ich halt sehr kritisch sehe, ist dann 7 Spiele gleichzeitig anzukündigen. Weil, also ob man die überhaupt jemals sehen wird, ist ja doch nun mal sehr fraglich. 7 Spiele in der Entwicklung zu haben gleichzeitig, ist eine ganz schöne Menge. Und dann, wenn man so eine Menge an Spielen tatsächlich gleichzeitig entwickeln möchte, stellt sich für mich immer die Frage, wo wird der Abstrich gemacht? Wird die Qualität leiden? Wird dann am Ende League of Legends vielleicht völlig vernachlässigt? Die Playerbase verflüchtigt sich und Riot Games geht völlig pleite? Das sind alles, also ich finde es wirklich 7 Games gleichzeitig anzukündigen, mutig.
Ja, das ist sehr mutig.
Es klingt in meinen Ohren auch so ein bisschen wie, wenn ich bei Riot Games arbeiten würde und morgens so mein Frühstück aufmachen würde und erstmal eine Packung Captain Crunch Time finden würde. Also das klingt, also klar sind es wahrscheinlich unterschiedliche Teams, die dann an unterschiedlichen Titeln arbeiten, aber es klingt schon auch für mich danach, dass man sich da irgendwie übernimmt. Plus, wahrscheinlich gibt es unterschiedliche Personen, die auf unterschiedlichen Dingen dann quasi aufspringen und sagen, ach guck mal, ich bin halt eher so der Hearthstone-Spieler und da gibt es jetzt irgendwie eine Alternative für mich. Also das ist ja auch unterschiedliche Zielgruppen dann ansprechen soll. Aber je nachdem, wann die rauskommen, also nimmt man sich nicht quasi dann durch das eigene Spiel bei dem anderen Spiel quasi wieder Aufmerksamkeit weg.
Ja,
weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube tatsächlich, es ist der Versuch, einen Angriff auf breiter Front zu starten. Es könnte sein, dass man sich da tatsächlich auch übernimmt, weil die Spiele müssen ja halt auch, die müssen ja nicht nur gut sein, sondern die müssen so gut sein, dass die Leute sagen, ich wechsle jetzt von Overwatch rüber zu dem League Hero Shooter oder zu dem Riot Hero Shooter. Und das wird einfach sehr, da muss das Angebot muss sehr stark sein und Blizzard wird auch darauf vorbereitet sein, weil die werden natürlich jetzt sich auch in Stellung bringen, um dann wiederum zu sagen, okay, dann hier ist unsere Antwort. Ja.
Vor allem müssen die Spiele ja auch nicht nur entwickelt werden, die müssen ja auch regelmäßig gepflegt werden. Das sind ja alles Spiele, die dann auch wieder wie League einfach erfordern, dass man sie ständig aktualisiert, neuen Content bringt, Balancing etc. pp. Das heißt, man hat dann plötzlich das, was man mit einem Spiel seit 10 Jahren macht, muss man plötzlich ausdehnen auf 7. Das heißt, es ist eine massive Vergrößerung der Firma an sich. Man muss massiv Personal einstellen, damit nicht eins oder mehrere Spiele dann leiden. Und das ist meiner Meinung nach eine sehr große Aufgabe, die sie sich da gestellt haben.
Apropos sehr große Aufgabe. Wir befinden uns ja jetzt hier im Sprung ins Thema der Woche. Und ich dachte, ich bringe was Kleines mit, eine kleine musikalische Überleitung. Es ist nämlich so, dass die Platte meiner Band, die ich schon vor einigen Wochen mal erwähnt habe, ist mittlerweile fertig. Sie wird aber erstmal noch nicht veröffentlicht, weil wir haben noch einige Kleinigkeiten zu tun, bevor wir dann zur Veröffentlichung kommen. Aber ich dachte, ich bringe immer so kleine Fetzen irgendwie dann mit und kleine Infofetzen. Ich kann nämlich zum Beispiel sagen, dass die Platte den Titel tragen wird im Prozess des Fallens. Und bringe nun hier ein Stück hatte ich schon mal eingebracht, Feder nämlich vor ein paar Wochen. Und diesmal bringe ich jetzt dann das nächste Stück mit und das hört auf den Namen Dublin.
Hilflos da. Wir waren die Guten, wir hatten immer recht. Wir waren die Besten, jetzt geht es uns so. We'll be right back.
Das Thema der Woche. Fit dank Zombies mit Adrian Hon. Wir wollen uns in dieser Folge etwas detaillierter mit Zombies Run beschäftigen, der wohl renommiertesten und auch eine der erfolgreichsten Health- und Fitness-Applikationen, die zugleich ein Zombie-Narrativ im Hintergrund haben. Und wir wollen das nicht alleine tun, sondern wir haben den CEO von Six to Start, dem Entwicklerstudio hinter Zombies Run, Adrian Hon, eingeladen. Hi, Adrian.
Hi.
Back in 2016, you were at the Yorkshire Games Festival and you did a talk there. And you mentioned in this talk that you were quite tired of zombies, zombie narratives. And still, you went forward with Zombies Run. And 7 years later, you're still considerably successful with the game. Have the zombies in any way grown on you over time?
I think what zombies as a kind of concept have shown me is just how versatile they are. I mean, that's why they still are really popular, you know, in mass media, you know, in popular culture. So even though we saw video games of zombies, you know, like Left 4 Dead, you know, years and decades ago, and TV shows and comics like The Walking Dead and in the sort of most recent wave, they're still really popular. I mean, people still watch The Walking Dead. So even though I think there was a really big peak of zombie-related media, probably way too much, really, several years ago. The fact is, there's so much you can do in terms of storytelling that is exciting and that feels, you know, personal and that feels traumatic, that people can kind of relate to, which sounds ridiculous for zombies, but that you know, we're still going and we're still able to tell stories. At the same time, you know, not everything is zombies, and so we still want to do different stories as well.
What was your idea of a zombie narrative when Zombies Run started out? Because you just said you have so many different ways of telling a zombie story. What was your perspective on it?
Well, I think that when we first came up with the idea back in 2011, it was me and our co-creator and lead writer, Naomi Alderman. And she's a fantastic writer and author. And, you know, while we both kind of said, like, you know, we're a little bit tired of the idea of just here's a faceless mob of things you shoot with a gun. You know, that's kind of what most zombie narratives and zombie games were. We were more interested in this is a really interesting environment and story engine, you know, that's kind of what we call it, a story engine to keep you moving in a game that is specifically about running, right? Because we didn't, you know, it's important to say that, you know, we didn't decide, oh, you know what we want to do? Most of all in the world, we want to tell a zombie story. That's not what we wanted to do. What we wanted to do was make a running game. And we thought, what kind of story should a running game have? And we thought, oh, a zombie apocalypse is a great place to put a running game because it gives you a reason to run all the time. Not just away from zombies, but for collecting supplies and rescuing survivors and delivering medicine and that sort of thing. And it's also a setting that people really understood, because the zombie trope is so widespread. Because if we did something that was more about fantasy or more about science fiction, you would have to do a lot more work in describing the world and building it up. And that's still cool, but it would take longer for people to understand what was going on.
It makes it very accessible indeed. You can intuitively understand it. You have to keep on your feet because those zombies, they are slow, but they are many, right?
Right, exactly.
And that leads to this kind of, like, even if this was not the initial idea, I find it particularly interesting that this leads to a contrast between, on the one hand, let's say a healthy individual, a healthy person running, being fit, becoming more fit as they run, and on the other hand, the undead, the ill, or like physically not that fit, you know, who basically spread this infection. And yeah, that is an interesting contrast.
Yeah, and I think that, you know, the nice thing about zombies is that for you to qualify as not being a zombie, it doesn't really take a lot. You know, we're not saying that you need to be, you know, an Olympic sprinter or a marathon runner. You just need to be able to move faster than a slow shamble. So that makes it, that does make it a lot more accessible. And we make that really clear in the first mission of the game, that you don't need to be an amazing runner, that as long as you can move, as long as you're a human rather than a zombie, then you're worthwhile, then you are, you have value in this story and in this game. And, you know, we're able to piggyback on the wider cultural understanding around the world, you know, and in the West of what zombies are. You know, we don't have to spend a lot of time in the first mission saying, hey, there's this monster called a zombie and it can turn other things into zombies. You know, we don't bother with that because we know that you already know.
And in this contrast, is the zombie some kind of a metaphor? Is there something political I can read into it?
I mean, you can, but we didn't put it in there deliberately. I mean, you know, that zombies as a kind of concept and as a story have got a very long tradition of political meaning, you know, going back to George Romero and consumerism, you know, and the mass hordes and things like that, and individualism. And, you know, there are ways to take it in, with different political persuasions. We didn't look at it directly when we started, but as we go on, yeah, we talk about that a little bit. But it's really, for us, what's more interesting about zombies is a human reaction to them. I think one of the things we do differently in Zombies Run is that it is a post-apocalyptic game, right? The zombie apocalypse has already happened, and most of humanity has been turned into zombies in our game. And in most stories and movies, usually what happens is it's a pretty hopeless time and just all of humanity is kind of, you know, the real enemy is not the zombies. The real enemy is other humans, right? And we do have that a bit, but we also have kind of a hopeful narrative. We're kind of saying, you know, what we've seen in the world when disasters happen is that people come together. You know, people try and help each other. And that's one of the things that we really wanted to highlight in our story as well.
Yeah, you really did this for me, because when I played as a runner 5, it always was like feeling to be the hero of the story, to arrive there and save Able Township.
Yeah, exactly. You know, we wanted, I mean, that's a motivation part of it. You know, we wanted you to feel great about running, and we wanted it to feel like an exciting adventure rather than just, yeah, another 5K run, you know, around the park, which is really tedious, you know. And so from a game design, a sort of experience design perspective, we wanted to turn what would otherwise be a really routine and boring run into something that felt like an adventure. And, you know, zombies are a pretty good way of doing that.
I have a question that I'm particularly curious about, because I must say that I have played Zombies Run for a few weeks. I was not determined enough to stick with it, although I think now that I've did some research again how far it has developed so far, and I think I'm gonna jump back into it. But I was wondering, since you just mentioned you have kind of like a slightly more hopeful narrative at the heart of Zombies Run. Toby said that at the beginning you feel like you come into this world, into Able Township, you get shot down, I think, from a helicopter, if I recall correctly.
From a helicopter,
yes.
A rocket launcher.
With a rocket launcher. And you sort of are the person that everyone turns to help Able Township. And over time, it grows more into a community that is diverse and that sticks together in solidarity. Is that something that has developed over time, like more increasingly so?
Yeah, absolutely. I mean, you know, we just finished up season 8 now, and so there's something like 300 or 400 missions, you know, and there's some aspects of it that almost feel like a soap opera. You know, you have these characters who now have, you know, huge backstories, and you know, they fall in love and they arrive and they make difficult decisions and sometimes they die. And you know, as I think we were surprised by the reaction from the community, honestly. I didn't think we would get to 8 seasons, to be perfectly honest. I think when we started, we knew that we wanted to tell a story, because we both felt very strongly that storytelling is a great way to motivate people and to make things more exciting rather than just pure gameplay, you know, which is also great. And, you know, we decided we were going to have 23 missions in season one. And each of those missions is quite short. You know, actually, you know, you might run for 30 minutes, but there's only probably, you know, 8 to 12 minutes of audio. So it's not a massive amount of words, of story. But in that 23 missions, we're able to tell, you know, a pretty epic tale. And people, you know, when it was done, people just said, okay, so when's, you know, when are we getting more? You know, we just want more. And we realized, oh, okay, we're going to have to keep on doing this because people want more and they want to give us money for more. And also, more importantly, people really came to rely on it for their health and fitness, which was a kind of a responsibility, I don't know, that we really expected. We didn't expect it, I should say. We thought we were just making a fun game. And then we started getting emails and letters, you know, from people saying, wow, you've really changed my life. You've helped me recover from depression. You've helped me recover from cancer. You know, I mean, not literally, but people are in chemotherapy and they need to keep on moving and they find it really painful and boring, and Zombies Run help them. And we thought, okay, wow, we're doing something really important here. It's not just a game. We should keep on making it. And so, you know, as you spin out the story for longer, then inevitably you have to do different things.
And maybe the zombie setting, isn't it something people can relate to if they're going through some kind of hard times through their lives? So maybe because there are zombies and it is a post-apocalypse setting, that is a better setting than here's a fun and nice world to run around. So people can have this experience as a metaphor for their own hard times.
I think, you know, I think that is probably true of a lot of players. I think some people who are in, you know, a good place or a happy place with their lives, they don't really spot that. They just think, hey, it's a fun story. But I think we do address in the story and with the characters the fact that being in a zombie apocalypse is a really depressing existence. You know, it's not, you know, if you actually live there, it'd be pretty awful. And people talk about that, you know, in the game. They talk about grief and they talk about loss and they talk about trying to fight to get better. And people really identify with that. And so, again, that's another part, you know, it's just as much about mental health as it is about physical health. And so that's definitely something that's really emerged as an important aspect of Zombies Run. And I don't think that all of these games have to be, you know, set in a depressing area. I would love to make a game that was kind of more, you know, had a different kind of vibe. And we will probably do that at some point. But yeah, Zombies Run has worked out quite well.
So we have this idea of a zombie game that has sort of like you referenced the idea of a soap opera, or let's say it has a narrative depth to it, a character development over many seasons, over many episodes. At the same time, it is something that is supposed to keep you on your feet, to keep you running. To come to that subject, how important is this fitness aspect of it? Because there's so many like fitness and health apps out there in the world. How important is that for you as a developer studio?
And to be honest, Zombies Run was the only app to get me to my first half marathon.
So Zombies Run, we call it a fitness game. And it was always designed as a way to help people get fitter. Rather than just as a kind of fun location-based game, right? And so that, and actually came out before a lot of the really popular fitness apps that exist now. It came out after Runkeeper, you know, and MyFitness Pal and things like that. I think that's the case. But it came out before stuff like Calm and Headspace and Peloton, you know, quite a while before them. And I don't know. It would be a lot easier from a game design point of view to make a game that wasn't about fitness. you know, every time people talk about gamification. They think it's kind of easy. And from a mechanical point of view, if all you're going to do is put points and badges on something, then maybe gamification is quite easy. But I think if you want to have a fitness game that actually works rather than just something that people play once or twice, it's really hard to do that because you're trying to get people to do something that maybe they don't really want to do. You know, they kind of abstractly know that they want to get fit. But if they could get fit really easily, then they wouldn't need a game. They'd just go and do that themselves. Right. And so that's kind of a challenge. And that's also a technological challenge as well, because, you know, we wanted to make a game that kind of interacted with your running. And if you're going to do that, then you need certain kinds of technologies like GPS and like background audio. And that's something that you don't really need to deal with as much if you're just making, you know, your usual Unity or Unreal game.
And do you have some facts about how people improving? Do you have some kind of evaluation of the improvement of people? Because I think you have a lot of data about us.
We do have a lot of data. We don't really have a lot of facts or evaluation, if I'm going to be perfectly honest. You know, we don't know. We don't sort of record people's weight. We know that people do play a lot. And we know we've got tens of thousands of subscribers and the retention is really good. But we're not really running a scientific experiment here. I used to be a neuroscientist. And, you know, sometimes I see apps that say, hey, people who use this, you know, get fitter or they lose weight. And I just don't find any of that credible at all, actually. You know, I don't think it's our job, to be honest, to evaluate or make claims about whether Zombies Run will actually, you know, help you lose weight or help you get fitter. It's like, you know, if you enjoy it and if you go out running with it and you find it fun, then we've done our job. And if you don't like it, then that's okay. You don't have to pay for it. So, you know, it's not, we don't really see it as a medical product, I guess. We see it as a fun game.
But that's the thing, you don't pay for it, because at the beginning it launched as a pay yeah. application, and now you're free to play by now since a few years already, right?
Yeah.
And is that, should I be concerned about like data, how the data is going to be processed or potentially sold on? Because that's what many people are obviously concerned about.
You should be concerned about that for everything, for sure. You know, I get emails every month from people wanting to buy our location data. And every time I reply no, I'm vaporizing tens of thousands of dollars of shareholder value.
Why are you not doing it? Just out of curiosity.
Because I don't think it's a good thing to do. And I own most of the company, so I can just say no. But I can guarantee you that most other companies wouldn't do that. So I don't know. Like, you just have to trust us, I guess. You know, I think it's a benefit of the company being, you know, having some ethics, you know, and having a level of independence that means that we don't have to optimize for money all the time.
And I think it's a part of the credibility you have with the Zombies Run game, because in the first place it's a game, and I would think about, oh, do I really want to share my location and my health data, because you are like recording the data of how fast I am running and where I'm running. So it's a good thing to know that you're not sharing some data, so I can trust the app as a game with my health data as well. So
yeah, and you know, one thing we do with the game is that you don't need to actually we have this online syncing service called Zombie Link, where you can, you know, back up your runs online, and most people do that because, you know, if you're changing between phones, that's kind of the only way really to move over your run logs. But you don't need to do that. You know, if you don't want to do that, then you don't have to. I guess we could track your location, just, you know, send it to the server, even if you don't register, but, you know, we don't do that, because it's just not something, it's not a way that that we want to monetize this. You know, if people like it, then they should pay for it, basically.
Another critical question, maybe, but we have in Germany this kind of discussion about gamification and some right-wing shooting in the last week. If Zombies Run is a game, I play on the street only with an audio, and I'm like, imagine myself as a runner in a zombie in a zombie setting. So, are there some kind of issues or people which are concerned that somebody could take this too serious? Be like, I'm preparing for the zombie, for the coming of the zombies.
Right. I don't know. I'm not too worried about that. If that's a problem of any kind of piece of entertainment or immersive fiction, you know, even with books, honestly, we don't have anything in the game that suggests that people, you know, want or need to do that. And, you know, just in the kind of story and the narrative, we're very much against the idea of the individualist hero. I mean, you are a hero in the game, but there are other heroes in the game, and you don't solve things in Zombies Run by shooting them. You know, you're a runner. You mostly run away from things. you know, if there's someone with a gun, you're probably running away from them. We certainly don't valorize a person who goes out there and harms people. Far from it. You know, even the bad guys.
Speaking about environment, I always had this kind of experience. One thing, if another runner running besides me and near me, it always was like, oh, there's runner 7, if there's a runner in the story. But I also experienced that it's mostly perfect working if I'm in the city and I'm running around some kind of old factory, then it's perfectly fit. But if I'm like in the forest, then it's like a little bit of disconnected. It's like, okay, I'm in the forest, but I'm like in a zombie apocalypse, but it's like a nice environment. So do you think it's working for people on the land and in the city?
You gotta have like suspension of disbelief, Toby.
Yeah, I mean, you know, that's a really tricky thing. So we wanted to make Zombies Run as accessible as possible to players, wherever they are in the world and whatever their kind of exercise habits. And there's two reasons for that. One is that, you know, if you do that, you make more money, clearly. You know, if you don't make it so that people need to live in cities or in the UK or the US to play, then you can have more potential players. But the other reason is that technically speaking, Zombies Run came out, you know, around the same time as some other location-based games, like Ingress, you know, or Shadow Cities or things like that, GPS-based games. And some people thought or they expected Zombies Run to adapt its gameplay or its story based on your surroundings, right? So it would know that you're running in a forest and it would change the game or change the story, or it knows that you're running past, you know, a police station. That'd be really cool. You know, it'd say, hey, look, there's a police station on your right. I don't know. When you think about it from a game design or game mechanics point of view, it's just kind of impossible. it's really, really difficult to make that work. Even Pokemon Go kind of struggles to make it work in a good way, in my opinion. You know, people want this kind of really augmented reality experience. And I think in reality, if you do that, then it's kind of fun if you live in a certain kind of location, like in a city. But if you live in, you know, a forest where there's no police stations and there's no factories and there's no things, then it's like a pretty boring game. And we didn't want to do that. So maybe that sounds like we're being a little bit kind of like, you know, it's a bit of a cop-out. But at the same time, suspension of disbelief goes a long way. You know, when you play a video game, you know, on your computer, hey, you're not really there. I mean, you're playing a computer game, right? When you're reading a book, you're not really talking to these people, you're just reading a book. Well, of ours, yeah, you're not really in a post-apocalyptic landscape. You're just listening to some audio clips on your earbuds, but you can imagine it. And so that's why people play on the treadmill, you know, and the treadmill doesn't look anything like, you know, running around outside, but people can still imagine it. And so for us, that's worked well, which is not to say that we aren't excited about things that do interact with the real world. But again, I think there's a technology limitation there, and there's only so much you can do as a small company versus being, you know, Google.
I think imagination is a really big part of it, and it's some kind of the unique selling point, because you don't have a lot of graphics. There's a little bit of this bass in the app, but it's always like this audio. And I had this experience in the half marathon to have this kind of long run, 10 kilometers or something like that, episode. And then it was really like being there and searching for house, which looked like the basement in the story. So it's always working if I'm adapting to the game and not that game adapting to myself. So that's a huge part of the game, I think.
Yeah, exactly. You know, if we can make something that feels immersive in that way, then, you know, the player is doing a lot of the work.
I had actually not thought of it as an augmented reality game. It just occurred to me now that you said it, Adrian, because of course it's an augmented reality game. It just augments reality on an audio level and not so much on, because classical augmented reality, always think of it as a visual
yeah.
thing.
Yeah, well, and visual limited to your phone screen for the vast majority of these things. So
like Pokemon Go, for example.
Like Pokemon Go and some other games as well. And I don't like it. I played Pokemon Go and it's obviously incredibly successful. I would love to have, you know, the number of players and the revenues they have. And they're getting people outside, you know, walking around. I just don't like the idea that people are walking around looking at their phones all the time. You know, I don't think Pokemon Go is actually an augmented reality game. I think it's more a location-based game. Which is different, you know, because it kind of doesn't really matter. I mean, it does matter where you are, but it doesn't really map on to the real world, in my opinion. I don't know. I think it's such an unusual game, honestly, Pokemon Go. I could spend like hours talking about it. I think that augmented reality will really come into being when we have heads-up displays, which is probably not that long from now, really. And that's going to be a whole different thing. But a lot of the augmented reality games at the moment are just dreadful, really, really bad.
And you released some kind of new settings. So I found in the app something like a volcano run and some kind of time travel running short stories. My question is, where are you heading with Zombies Run, or this kind of idea of having a running adventure game setting?
Yeah, that's a good question. So this year we decided to release these things called New Adventures, which are running adventures, but they have nothing to do with zombies, pretty much. And so the first thing to say is that we're always going to be making Zombies Run stories. You know, there are zero plans at all to stop telling stories in our Zombies Run universe. But the truth is that you know, we want to see how far we can take this. You know, we've always liked telling different kinds of stories. And I think that sometimes if people are playing Zombies Run for months or for years, maybe they would like to try listening to something else before, you know, going back to the zombie stories. You know, with any TV show, you know, there are peaks and there are dips, and we want to give people more choices. So it's a little bit like, you know, imagine if you had Netflix, and there's just one really, really good TV show on it, right? But only one TV show. You'd be like, well, okay, this is great, but what if I want to watch something else? And so it's a little bit like what we're doing is just adding more shows, short shows, to Netflix. And we're going to try and see if we can do more interesting things with storytelling in sci-fi, fantasy, education, you know, thrillers, dramas, maybe even comedies, that sort of thing. And it's been really successful so far. People seem to really enjoy them. We really enjoyed making them, I mean, that's a big part of it. If we hated doing it, then we probably wouldn't do it. And so we're going to expand them next year.
But do you ever see like an ending point, as it's so narratively driven? Can you imagine like a conclusion for Zombies Run? Obviously, no spoilers, right? But
I've thought about what it would sound like and feel like on the last mission of Zombies Run, and I'm pretty sure I know what that would sound like and how that would work.
A lot of people are going to cry while running.
Oh, I mean, it would be awful. People need to take a lot of tissues out when they do that. And so I don't know how we would get there. And I don't know when that would ever be. And it probably wouldn't even necessarily require like the complete ending of the Zombies Run universe, right? You could just tell another story in the same universe, right? But if we wanted to do an ending of a kind, then we know what that's going to be. And in some ways, I don't want to do that ending because, you know, as long as people are enjoying it, they still want it, and we still can bear making it, you know, then we'll keep on making it. But I'm kind of also excited because it's like, it would be the perfect ending. I think we have the perfect ending for Zombies Run.
And I think the Zombies Run universe is expanding because there is the book, the board game, and even the walk as another game.
That's not part of the Zombies Run universe, right?
Isn't it?
A separate thing, right?
It's not part of the Zombies Run universe, although there are some little Easter egg crossovers. It's not really part of it, but it has a spiritual, you know, similarity for sure. The walk is great. I mean, we really enjoyed making it, and it's much more of a kind of traditional audio drama, I guess. And, you know, there's more, people love that story, and people have always asked for like a second season. But, you know, it's a tricky one because it's expensive.
Well, I mean, I'm really curious to jump back into Zombies Run, especially after this interview now. The thing is just, it's getting colder. I don't know whether I'll be able to pull it off, but I'm genuinely curious.
I love it. You know, like it's getting colder here as well. I'm up in Edinburgh, and I have to run pretty quickly to keep moving. So, yeah, I would definitely give it a try. You know, you can always walk around with it. You don't need to run.
And I can motivate you, Stefan. Yeah.
You can chase me.
Zombie noises. This would be funny at Halloween to have some kind of multiplayer.
Well, we have a Halloween race.
You are the zombie in some kind of sweater and walking beside me. It would be funny. Okay.
Thank you so very much, Adrian, for the interview.
No problem. You're welcome.
Das war Adrian Hon, CEO von Six to Start, dem Entwicklerstudio hinter Zombies Run. Liebe Leute, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne unterstützen. Finanzieller Natur über unsere Steady-Kampagne. Auf pixeldiskurs.de findet ihr einen Unterstütze-uns-Button und da könnt ihr uns einen monatlichen Obolus zukommen lassen. Gegenwärtig verfolgen wir nach wie vor das Ziel, diesen Podcast finanziell eigenständig zu machen. Wenn ihr uns darüber hinaus oder auch außerdem in einer anderen Form unterstützen möchtet, dann könnt ihr gerne auf Apple Podcasts gehen oder auf Spotify. Ihr könnt uns abonnieren, bewerten und rezensieren. Ihr könnt uns natürlich immer Kommentare dalassen auf pixeldiskurs.de oder per E-Mail an simon@pixeldiskurs.de und außerdem findet ihr uns natürlich auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Habt eine schöne Woche und bis dann.